mit Gottes Segen und wir hatten dazu einen wunderbaren Anlass. Und zwar haben wir letzten Sonntag eine Kindersegnung gehabt, die Segnung von Marisa Stix, also die zweite Tochter von Markus und Verena. Und wir haben also das Predigtthema dann auch genannt, Gott segne dich, also nicht nur Marisa, sondern dich und mich genauso. Und wir haben uns auseinandergesetzt, was eigentlich der Segen Gottes ist. Und wir haben festgestellt, dass eigentlich das Wort Segen aus dem lateinischen Fremdwort kommt, das sich aus signare ableitet. Und das bedeutet so viel wie etwas oder jemanden mit einem Kennzeichen zu versehen. Wenn Gott dich segnet oder wir einander segnen, dann bedeutet das, das Zeichen Gottes kommt auf diese Person und Gott hat diese Person besonders im Blick. Und der Herr verbirgt sich damit, diese Person auch wirklich Gutes zu tun. Das ist die Kraft, wenn wir segnen. Es sind also nicht nur irgendwie leere menschliche Worte, sondern Gott selbst gibt uns den Auftrag und er sagt, und ich werde tun, wofür du betest. Das ist Segen, also eine immense Kraft. Gott segnet dich. Im biblischen Lexikon heißt es, Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an den Menschen. Also wirklich kraftvolle Worte. Zu guter Letzt haben wir noch gehört, Segen ist zum Weitergeben da. Gott beauftragt uns, segnet und fluchet nicht. Sondern wenn wir auch im Miteinander sind, sollen wir nicht schlecht reden über unseren Nächsten, wir sollen vielmehr Segen aussprechen. Und darum, wenn wir vielleicht uns hier verabschieden nach dem Gottesdienst, sagen wir oft, ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Lass es nicht eine Floskel sein, sondern sag es wirklich im Glauben, wenn du Bruder oder Schwester hier verabschiedest, Gott segne dich in all dem, was jetzt in der Woche vor dir steht. Und Gott hat einen Blick auf diesen Segen, auf diese Person. Ihr Lieben, heute wollen wir weitermachen mit dem Segen. Nur jetzt ist der Anlass ein umso schrecklicherer. Und Marianne hat es in der Anmoderation schon gesagt. Letzten Samstag haben wir alle die Schreckensmeldungen gehört, wie die radikal-islamische Hamas am 7. Oktober Israel angegriffen hat, tausende von Raketen rübergeschossen, in das Land einmarschierte und Gräueltaten wirklich verrichtete. Und wir sind alle betroffen und ich glaube, jeder von uns verfolgt die Nachrichten und guckt, wie entwickelt sich dieser Konflikt tatsächlich weiter. Und ich habe mich gefragt, Herr, was hast du vor? Wir müssen über Israel sprechen, aber was soll das Thema sein der heutigen Predigt? Und ich habe gebetet und immer wieder gerungen und auf einmal schenkt mir der Herr ein Bibelvers aus 1. Mose 12, Vers 3. Ich möchte aber ab Vers 1 lesen. Da heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen und sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet sein. Aus Abraham leitet sich Israel ab, das heutige Israel. Und unser Umgang mit Israel lesen wir hier unter anderem und an vielen anderen Stellen der Bibel. Wer dich segnet, den werde ich segnen, sagt Gott. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Also unsere Haltung gegenüber dem Volk Israels ist immens. Und darum habe ich gedacht, möchte ich natürlich nicht jetzt auf politische Rahmenbedingungen eingehen oder bewerten, was vielleicht Israel und Netanjahu vorhaben mit Bodenoffensiven oder sonst irgendwas. Möchte ich alles nicht bewerten. Aber ich möchte mit euch reinschauen, was sagt Gott eigentlich über sein Volk. Und wir wollen auf Kernmerkmale hineingehen, um dann ganz am Ende wirklich auch konkret werden, wo der Herr uns selbst auffordert. Wenn du Segen haben möchtest, dann segne mein Volk. Das ist unsere Haltung und wirklich unsere innere Haltung Gottes Volk gegenüber. Also wir wollen mal eintauchen, richtig in viele Grundlagen. Und ich hoffe, du bist einigermaßen ausgeschlafen, weil es geht nur über leider oder Gott sei Dank viele Bibelstellen, die wir uns so nacheinander anschauen wollen. Und dann am Ende werden wir wieder diesen Bogen zurückführen zu diesem Segen und wie Marianne sagte, dann auch als gesamte Gemeinde für Israel beten. Also, wer oder was ist Israel. Wir haben es gerade eben in 1. Mose 12 gehört. Israel ist das Volk, das der Herr Abraham verheißt. Und er sagt, auf diesen Stammvätern, Abraham, Isaak und Jakob, werde ich mein Volk bauen. Es wird ein großes Volk sein. Und Gott ist es so wichtig, dass er dieses treue Verhältnis zu den Stammvätern immer wieder ausdrückt, sogar in seiner persönlichen Vorstellung. Und Gott sagt, ich bin Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So stellt Gott sich vor in der Bibel. Der bin ich. Dieser Gott bin ich. Jetzt kriegt Jakob, und das haben wir auf der Gemeindefreizeit lang und breit gehört, später den Namen Israel. Wir können also allein daraus schon ableiten, ich bin Gott, der Gott Israels. Das bin ich, sagt Gott. Also wenn wir heute auf Israel schauen, dann ist Israel, beziehungsweise Abraham, Isaak und Jakob, die Urväter des heutigen Volkes Israel, wo Gott sagt, ich bin ihr Gott und das ist mein Volk. Und ich glaube, es ist die erste ganz wichtige Bemerkung, dass wir das im Herzen tragen. Es ist nicht irgendeine Nation, die die Weltmächte dann irgendwann ins Leben gerufen haben. Gott selbst hat es gerufen und er fängt an, sein Volk wieder zu versammeln. Es ist sein Volk. In dieser Linie hat Gott zweimal bewusst eine Person erwählt, auf diesen Familienlinie er sein Volk aufbaute. Bei Abraham, er kriegt zwei Söhne, Ismael und Isaak. Und wir kennen die Schrift und da heißt es, ich habe Isaak erwählt und Ismael abgelehnt. Und er sagt, Isaak soll der Bundeserbe sein. Aber weil auch Ismael mein Sohn ist oder Abrahams Sohn ist, werde ich auch ihn zu einem großen Volk machen. Und wir haben dieses Jahr die Jahreslosung, wo Hagar, die Knechtin von Abraham, sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Verse zuvor, 1. Mose 16 ab 10, lesen wir, spricht Gott zu Hagar, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird allerdings sein wie ein wildes Tier, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten sogar die Stirn. Vielerlei Hinsicht ist das mit einer Begründung, warum im Nahen Osten nie Frieden einkehren wird. Gott weiß es. Das sind die zwei Söhne Abrahams, Ismael und Isaak, wobei Gott Isaak erwählt und daraus der Jakob kommt. Und das ist die zweite Erwählung. Nicht Esau wird erwählt, sondern Jakob, der später Israel heißt. Also Gott greift immer und immer wieder ein und sagt, aus dieser Linie werde ich mein Volk machen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jetzt können wir uns anschauen, wenn wir weiter eintauchen, was eigentlich die Bibel über genau dieses Volk lehrt. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Chronik 17, 21 von Davids Dankgebet. Und David dankt Gott und er sagt, Herr, in dir ist niemand gleich und es gibt keinen anderen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott selbst hingegangen ist, um sich als Eigentumsvolk zu erlösen, womit du dir einen großen und furchtgebietenden Namen machtest, indem du die Heidenvölker ausgestoßen hast vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig zum Volk bestimmt. Und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, bleibe auf ewig wahr. Tue, so wie du geredet hast. Ja, es möge sich bewahrheiten und so soll dein Name erhoben werden, ewiglich, dass man sage, der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, ist Gott für Israel. Und das Haus deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Das ist kernig. Wir lesen also auch hier wieder, was das einzigartige Merkmal von Israel ist. Dies Volk alleine ist Gottes Volk und Gott sagt, ich habe es erwählt und zum Eigentumsvolk gemacht. Das sagt er über kein anderes Volk. Nur Israel ist mein Volk. Und wenn wir uns jetzt also anschauen, was hier im Nahost passiert, dann ist immer Israel der Dreh- und Angelpunkt. Und darum, wir haben letztes Jahr im Februar ist der Ukraine-Krieg losgegangen. War schrecklich und wir waren alle betroffen, wie der Krieg in Europa. haben auch hier viel gebetet. Es gab Friedensgebete und vieles weitere. Aber das beunruhigt mit am meisten, weil sich alles dreht und wendet um Israel und um das, was Gott hier jetzt einfach weiterführt. Also, du bist mein Eigentumsvolk, sagt er. Was hat Gott jetzt also für ein Ziel mit diesem, mit seinem Volk? Lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 19 ab Vers 5. Ich lese aber wieder die Verse davor auch. Da beruft Gott quasi sein Volk. Im dritten Monat heißt es, nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesen Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber, dem Berg Sinai. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief vom Berg aus und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr jetzt nun wirklich meiner Stimme Gehör schenkt und gehorcht, werdet ihr meinen Bund und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber, und das ist der Auftrag Israels, sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also wir haben gehört, Gott ruft Israel, beruft als Eigentumsvolk und er gibt ihnen einen Auftrag. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ein Volk voll von Priestern. Und was machen Priester? Gott anbeten. Seinen Namen groß. Das ist Israels spezifischer Auftrag. Eigentumsvolk, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Abgesondert für Gott. Jetzt sagt die Hamas in ihrer Radikalität, ihr Ziel ist es, Israel komplett zu zerstören. Jeden Israeliten auf der Welt, jeden Juden umzubringen. Das ist ihr erklärtes Ziel. Und Gott sagt, das wird nie passieren. Nie. Denn ich habe es erwählt. Also, ist das Ziel für Israel. Jetzt fragt Paulus selber, der auch Jude ist, was ist jetzt eigentlich ein besonderer Vorzug, Jude zu sein? Und er beantwortet seine selbstgestellte Frage in Römer 3. Da heißt es, welchen Vorteil hat man also davon, Jude zu sein? Und was nützt einem die Beschneidung? Damit hat man den anderen Menschen in jeder Hinsicht ganz viel voraus. Allem voran hat Gott dem jüdischen Volk nämlich sein Wort anvertraut. Ein ganz besonderes Vorrecht seinem Volk. Jetzt wollen wir natürlich nicht lernen, dass wir zum Judentum konvertieren. Überhaupt nicht. Aber das ist eine ganz besondere Vormachtstellung der Juden. Euch ist mein Wort anvertraut. Und was so schade ist und später auch unser Gebet wird, dass den Juden die Augen aufgetan wird für diese Berufung, für diese Aufgabe und dass sie den lebendigen Messias wirklich anerkennen. Aber ein Jude, der diesen Auftrag wirklich wahrgenommen hat, war eben Paulus, der das Evangelium den Heidenvölkern brachte. Und von ihm lesen wir auch ein paar Kapitel weiter, ich meine in Römer 11, wie wir Heiden, in Anführungszeichen, eingepfropft werden in diesen Ölbaum, in die Berufungen aus dieser Linie, aus Israel heraus. Und er sagt, darum werde du nicht stolz gegenüber den Juden, denn so wie du eingepfropft wurdest, kannst du auch jederzeit wieder rausgenommen worden. Bilde dir nichts ein. Also Paulus sagt es ganz klar, ne, sei eher dankbar für das Volk der Juden, denn durch sie kam der Segen in diese Welt. Also wir sehen Gott und wir könnten unzählige Bibelstellen weiterhin heranführen, die genau immer diese Vormachtstellung zeigen. Vielleicht noch ein paar besondere Dinge, auch aus dem Römerbrief, die wir lesen können, was Gott Israel eigentlich an besonderen Dingen gegeben hat. Da heißt es zum Beispiel, die Israeliten sind doch von Gott auserwählt und dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Ein erstes besonderes Merkmal. Gott hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Ihnen hat er sich offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen einen Bund geschlossen. Und er hat ihnen sein Gesetz gegeben. Ja, sie dienen Gott im Tempel und ihnen gelten seine Zusagen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Vorfahren. Und Christus selbst stammt nach seiner menschlichen Herkunft aus ihrem Volk. Ihm, der Gott ist und über alles regiert, gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Also ihr seht, wir können das die ganze Zeit fortführen, wie besonders der Herr mit Israel umgeht. Wir haben also gerade aus dieser Passage gelernt, ne, du bist das von Gott auserwählte Volk, die Sohnschaft hat Israel bekommen. Er hat sich ihnen offenbart zu diesem Zeitpunkt damals durch die Feuersäule und diese Wolkensäule. Er hat Bündnisse mit ihnen geschlossen, den alten wie den neuen Bund. Ne, die Gesetzgebung am Berg Sinai haben wir gehört. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, einen priesterlichen Dienst vor Gott auszuüben. Und es heißt, durch Israel sind alle Nationen auf Erden gesegnet. Warum? Denn das Heil, wir haben gerade eben gehört, selbst Jesus ist aus diesem Volk hervorgegangen. Und Paulus verkündet uns allen diese Heilsbotschaft. Gäbe es also Israel nicht, dann gäbe es kein Heil. Gott hat es sich erwählt und durch sie Segen in die Welt gebracht, so wie es ganz früher Abraham verhieß. Also ist schon krass. Ihr Lieben, ganz bisschen muss ich euch auch noch fordern. Jesus, also mit Bibelstellen, Jesus sagt später selber in Johannes 4, das Heil der Welt kommt von den Juden, von seinem Volk. Jesus selbst sagt es. Und wir stellen auf einmal fest, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du die Nachrichten gehört hast. Man kann schnell Partei ergreifen und sagen, oh, die Palästinenser oder die muslimische Welt oder Israel mit der Härte, wir sollten doch Frieden stiften. Ich glaube, wenn wir jetzt auf einmal merken, wie Gott mit seinem Volk umgeht, merken wir, wie das auf einmal uns von der Haltung her schon verändert. Und hier kann ich nur sagen, Herr, nie wird dein Volk vergehen, denn du hast es berufen bis in Ewigkeit. Und dein Heil kommt aus diesem Volk, also möchte ich dankbar sein. Ja, sogar noch viel weiter, weil ich Christ wurde, weil du deinen Sohn Jesus gesandt hast, bin ich eingepfropft in diese Verheißungen, wo ich dann sage, Herr, was für ein Geschenk. Wir wollen für Israel wirklich beten. Aber dazu kommen wir noch. Einen weiteren Aspekt möchte ich noch hervorholen, warum Israel so einzigartig ist. Israel ist die einzige Nation auf Erden, wo die komplette Entwicklung, die war und die noch kommen wird, in der Bibel beschrieben wird. Alle Großereignisse stehen in der Bibel. Das nennen wir heute Prophetien. Es gibt also nur über Israel so viele Prophetien, die sich alle erfüllen werden. Jetzt gibt es eine Riesenlitanei, aber ich möchte einfach mal so 16 Prophetien in Schnelle mal rausgreifen, wovon sich 13 bereits erfüllt haben oder die 13. sich gerade in Erfüllung befindet. Wir sind also in wirklich ganz, ganz spannenden Zeiten. Nur über Israel gibt es diese Prophetien, über keinem anderen Land der Erde sonst. Also, wir lesen zum Beispiel, eine Prophetie ist die Versklavung in Ägypten. Abraham selbst kriegt, obwohl er die Berufung hat, ein großes Volk zu bekommen, sagt Gott ihm, dein Volk, mein Volk wird versklavt werden. Abraham wiederum kriegt aber auch die Prophetie, dass sie nach 400 Jahren Gefangenschaft aus Ägypten mit großem Reichtum wieder rauskommen. Die dritte ist zum Beispiel die Inbesitznahme des Landes Kanaan. Viele Prophezeiungen gehen darauf hinaus. Es wird aber auch prophezeit, dass sie dann in Kanaan Götzendienst betreiben werden. Aber es wird auch prophezeit, das Zentrum der Anbetung würde in Jerusalem sein. Eine sechste Prophetie, ein Teil des Volkes würde dann in assyrische Gefangenschaft geführt werden. Die siebte Prophetie, ein weiterer Teil kommt dann in babylonische Gefangenschaft, hat sich alles erfüllt. Der Tempel erbaut von Salomo würde zerstört werden, hat sich erfüllt. Kann man sogar heute wirklich überall auch nachlesen in den Schriften. Ein Teil des Volkes würde aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgeführt werden. Der zweite Tempel, der errichtet wird, wird auch wieder völlig zerstört werden, hat sich auch bewahrheitet. Die elfte, und sie, das Volk Israel wird unter alle Nationen verteilt werden, hat sich auch erfüllt. Zweimal, zuletzt seit über 2000 Jahren, nach dem Römischen Krieg, gibt es kein jüdisches Land. 2000 Jahre lebten sie in der Zerstreuung, bis 1948 Israel als Staat gegründet wurde. Also hat sich genauso erfüllt. Eine zwölfte Prophetie, während sie in der Zerstreuung sind, werden sie überall verfolgt und unterdrückt werden. Hat sich auch erfüllt. Und dann denke ich immer wieder an unsere Geschichte, auch als Deutsche, wo ich sage, unfassbar, was wir hier als Erbe eigentlich haben. Die 13., dass Gott sie selber wieder sammeln wird aus allen Völkern der Erde und ihnen ihr Land zurückgibt, hat sich erfüllt, beziehungsweise erfüllt sich gerade. Es gab also viele Einwanderungswellen an Juden aus der ganzen Welt, die nach Israel gehen. Und dann gab es immer mal wieder Wellen, wo viele jedes Jahr hingegangen sind, dann wieder weniger. Dann kamen sie aus Russland, aus USA, aus der Ukraine und überall her kamen Juden zurück nach Israel. Und heute ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, USA die zweitgrößte Gemeinde der Juden, dann gefolgt in Europa von Frankreich. Und wenn ich jetzt in den Nachrichten sehe, wie dort die Palästinenser auf die Straße gehen und Hasstiraden gegen die Juden, die auch im eigenen Land leben, dann sage ich mir, es kocht hier. Aber Gott hat verheißen, ich werde alle sammeln in meinem Land. Und das ist eine Prophetie, die wir momentan und auch seit Jahren tatsächlich hier erleben dürfen. Also, jetzt gibt es aber auch drei weitere Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben. Aber wenn sich all die erfüllt haben, ist sicher, die anderen werden es auch. Und dann lesen wir zum Beispiel, dass alle Nationen sich gegen Jerusalem versammeln würden im Krieg. Ist etwas, das noch aussteht. Und darum denke ich immer wieder, wir können eigentlich gar nicht für Frieden beten. Weil es Frieden hier gar nicht gibt. Den Frieden in Israel gibt es erst, wenn der Herr wiederkommt und sein Königreich aufbaut. Also ist leider was aussteht. Wir wissen nicht, steht es jetzt an? USA, habt ihr mitbekommen, schickt einen Flugzeugträger nach Israel, beziehungsweise dort ins Nahostmittelmeer. So, eine weitere, dass Gott dem gesamten jüdischen Volk eine übernatürliche Offenbarung gibt, wer der Messias ist. Viele Juden glauben es nicht. Aber Gott sagt, bevor ich wiederkomme, werde ich dem Volk Israel eine übernatürliche Offenbarung geben, dass sie den Messias erkennen. Das muss noch passieren. Und dann die große Verheißung, ein Jubelschrei für uns alle, wenn der Messias in Herrlichkeit wiederkommt. Ist doch krass, wie viel sich erfüllt hat, was sich momentan erfüllt und was eine mögliche Perspektive ist. Und wir sehen, Israel ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt mit Gottes Heilsabsicht mit uns allen und damit mit der Welt. Und darum, ihr Lieben, lasst uns wirklich im Augenmerk, aber auch im Gebet immer wieder auf Israel gucken. Jetzt ist mir noch wichtig, auch auf die Wiederherstellung zu gucken. Das sind, für viele kann man sagen, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Aber es gibt einen ewigen und guten Plan, den Gott vorhat, nämlich wirklich Israel wiederherzustellen. Und das ist eine Hoffnung. Und auf die wollen wir gucken und nicht auf die Schreckensnachrichten. Wirklich auf die Hoffnung. Und diese Erneuerung Israels setzt sich eigentlich zusammen aus zwei großen Begriffen, nämlich der Wiederherstellung und dann zu guter Letzt, wenn der Messias kommt, die Erlösung. Wieder Paulus sagt in der Apostelgeschichte 3, spricht er zu den Juden. Und da hören wir mal hin. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, sagt Paulus zu den Juden, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn auf euch komme. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, Gottes Sohn, den der Himmel erst aufgenommen hat, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund aller heiligen Propheten von alters her geredet hat. Er sagt also, bevor Gott Jesus zurückschickt, wird sich Israel bekehren. Das ist die Wiederherstellung. Und dafür wollen wir wirklich beten. Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie den Messias erkennen. Denn dann kommt der Herr wieder. Also, Wiederherstellung. Was will der Herr wiederherstellen? Als erstes den Ort. Und das hat er getan, indem er ihnen ihr Land zurückgegeben hat. Und als zweites will er wiederherstellen ihren Zustand. Wo sie so weit weg sind von Gott, führt er sie wieder ganz nah hin. Und er wird sagen, hier, ich offenbare euch meinen Sohn, übernatürlich. Und immer wieder, wenn ihr im Internet ein bisschen schaut oder so, sieht man Zeugnisse von Juden, die eine direkte Offenbarung Gottes bekommen. Also Gott ist am Wirken. Er ruft sein Volk. Und Paulus sagt zu den Juden, kehrt um, tut Buße und erkennt den Herrn. Das ist ein Werden zur Wiederherstellung eures Landes und damit auch irgendwann das ewige Friedensreich, das der Herr hier auf Erden dann aufbauen wird. Also super krass. Aber dieser Zustand geht auch an uns als Gemeinden, auch in der westlichen Welt. So wie Israel in vielerlei Hinsicht ihr Erbe verloren hat, ist es auch oft mit uns so bestellt. Auch unsere geistliche Bedeutung ist oft so weit weg. Und wir schlendern manchmal eher müde und torkelnd in Gottesdienst oder durch unseren christlichen Alltag. Aber auch das erleben wir seit Jahrzehnten. Es gab dann Pfingstbewegungen und vieles andere, wo man merkt, Gott ruft auch wieder sein Volk und will es zu einer schönen Braut machen. Er bereitet es vor. Er sagt, so wie die Juden zurück sollen zu ihrem Erbe, so auch ihr, auch die westliche Kirche, kommt zurück zu eurem Auftrag. Also es ist schon krass. Also wir sehen, was für ein gigantisches Gewicht an Zusagen hier eigentlich Gott zu uns spricht. Wenn Gott von Wiederherstellung spricht, sehen wir das in Israels kompletter Geschichte, dann ist es kein Ponyhof. Es ist wirklich oft schwer und hart umkämpft. Warum? Weil es einen ganz großen Gegenspieler gibt und es ist, sagt die Bibel selbst, ist der Teufel. Denn er wird auch beschrieben als Gott dieses Zeitalters. Und es heißt in der Bibel, wenn Jesus kommt, endet dieses Zeitalter und er wird ein neues eröffnen. Und Satan tut alles, damit eben genau das nicht passiert, dass sein Reich endet. Aber der Herr wird wiederherstellen. Seine Zeit ist begrenzt. Also, wenn Wiederherstellung oft nicht leicht ist, dann können wir sehen, über 2000 Jahre lebten die Juden in der Zerstreuung, Verfolgung, es wurde schlecht mit ihnen umgegangen. Dann kriegen sie ihr eigenes Land und bei Ausrufen werden sie angegriffen. 5 Kriege, jetzt der 6. in 75 Jahren. Ist heftig. Und ihr Lieben, manchmal ist es auch bei uns hier, wenn wir wiederhergestellt werden als Braut, auch umfochten. Auch eine Gemeinde wieder zurück in die Heiligkeit zu führen, ist oft umkämpft, weil Satan genau das nicht will. Aber der Herr ist treu, er ist das Haupt der Gemeinde und er führt zurück zu seinem Heiligtum. Also, so hat es Israel nicht immer leicht, manchmal wir auch nicht. Aber der Herr stellt wieder her. Also egal, welcher Krieg tobt, auch in deinem Leben, der Herr stellt wieder her. Er führt dich zurück zu seinem Thron. Er macht dich stark. Wirklich. Also ich freue mich, wenn die Gemeinden immer mehr wieder zurück zu ihrem Auftrag kommen. Die Bibel sagt, und damit möchte ich so diese Themensammlung auch dann langsam schließen, dass es in Israel keinen Frieden geben wird. Und ganz zuletzt wird es nochmal richtig heftig werden, in der großen Drangsal, bis dass der Herr wiederkommt. Und das prophezeit zum Beispiel der Prophet Jeremia in Kapitel 30. Da heißt es, denn siehe, es kommen Tage, also ganz am Ende, spricht der Herr, da ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht der Herr. Und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es komplett in Besitz nehmen. Das aber sind die Worte, die der Herr zu Israel und Juda gesprochen hat. So spricht der Herr, wir haben ein Schreckensgeschrei vernommen. Da ist Furcht und kein Friede. Fragt doch und seht, ob hier auch Männer gebären. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf der Hüfte haben und wie Gebärende und dass alle Angesichter bleich geworden sind? Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, also für Israel. Aber er wird aus ihr errettet werden. Israel wird errettet werden. Dieses Wehklagen wie Schwangere, sagt er über den Männern. Was meint ihr, was das für eine Not sein muss? Wenn das Volk schreit vor Last, vor Druck. Aber der Herr sagt, ich lasse nichts zu, was nicht dazu dient, dass ihr, mein Volk, wieder zurück zu mir kommt. Und dann ist Friede auf ewig. Also das ist krass. Ich kann nicht sagen, was jetzt weitergeht mit Israel. Ist das jetzt schon das, wo sich auf einmal alle Völker stoßen werden? Ich bin heilfroh, dass USA, aber auch unser Land Deutschland Solidarität bekundet hat. Und es ist so sehr mein Gebet, dass ich sage, wirklich, Herr, bitte bewahre uns davor, nochmal und auch nur im Hauch deinem Volk im Weg zu stehen. Sondern so bete ich für unsere Obrigkeiten, wie auch für das Volk der Juden. Es ist ein heiliges Volk. Also wir sehen, da tut sich richtig was. Und das Schöne ist, bei all dem, was oft so schwer wiegt, es gibt über 50 Bilder in der Bibel, 50 Bibelstellen, die alle davon sprechen, von der Wiederherstellung Israels und von der Schönheit und von der Herrschaft Gottes, die folgt, oder seines Sohnes, die folgen wird. Es sind spannende Zeiten. Manchmal kann man jetzt sagen, wachen wir doch auf. Machen wir uns eins im Gebet, um einfach zu sagen, Herr, segne unsere Obrigkeiten, segne das Volk Israel, auf das du ihnen die Augen auftust. Und natürlich bete ich auch, dass der Herr Leid minimiert, ist klar. Ne, auf beiden Seiten. Es sind alles Menschen. Und dass der Herr Weisheit gibt. Das ist unser Gebet. Wir sehen, wie sich der Kreis schließt. Wir haben ganz am Anfang gehört, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Und wer Israel flucht, den verflucht der Herr. Und da gibt es auch viele Stellen aus Joel 4 zum Beispiel. Vielleicht das ganz kurz noch gesagt. Da heißt es, denn siehe, in jenen Tagen, also zum Ende und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems dann wenden werde, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben, gehe ich mit ihnen in Gericht. Und dann sage ich, Herr, bitte segne unser Land, damit wir wirklich solidarisch sind und auch politisch diesem Land Gutes tun, ne? Damit auch Deutschland wieder Segen erlebt nach dieser schrecklichen Vergangenheit. Also, Gott achtet auf sein Volk. Ich habe gesagt, wir wollen zum Ende kommen und diesen Bogen spannen. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, wird verflucht. Es gibt eine Geschichte von dem Propheten Bileam, und der hatte den Auftrag von dem Moabiterkönig Balak, Israel zu verfluchen. Denn er hatte Angst, wollte mit ihnen in den Krieg und er sagte, ruft mir Bileam, er soll das Volk verfluchen, damit ich es besiegen kann. Gott selbst kommt zu Bileam und sagt, Bileam, wird es nie geben, denn ich selbst habe mein Volk gesegnet. Du kannst machen, was du willst. Segen ruht auf meinem Volk. Aber wenn du hingehst, dann darfst du es segnen. Und was lesen wir dann in 4. Mose 24? Bileam geht eigentlich mit dem Auftrag, Israel zu verfluchen, und geht hin und er kann gar nicht anders, als Gottes Volk zu segnen. Balak, der König, denkt um Gottes Willen, was für ein Graus. Und Bileam sagt zu Balak, no way, es gibt keinen Weg, Israel ist gesegnet und auch wir wollen es segnen. Ihr Lieben, wir wollen, ihr habt es schon gemerkt, heute war einfach eine völlig andere Predigt, sehr weit reingetaucht in die Bibel, viele Bibelstellen durchleuchtet. Weil es ein Ziel gab, jetzt richtig zu reagieren auf das, was da in Nahost passiert. Dass wir also wirklich wissen, woher kommt das Volk Israel? Und Gott sagt es, es ist mein Volk. Und er stellt sich vor, als Gott diesen Volkes. Ich bin Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir sehen, was Israel für eine Aufgabe hat. Was sie aber auch alles tragen mussten, über 2000 Jahre. Wir haben uns oft Prophetien angeschaut, die sich erfüllt haben, momentan erfüllen und wie es weitergeht und vor allem, was unsere Aufgaben ist als Christen. Und wir wollen gleich Gebetsgemeinschaft haben und ich möchte dich einfach ermutigen. Hab den Mut und sprich ein Gebet. Mach es gerne laut. Es ist manchmal unangenehm oder peinlich, manche beten auch nicht laut, vor allem nicht in der Gemeinde, aber ich möchte dich echt ermutigen. Mach es. Vielleicht nur einen Satz. Sag, Herr, ich segne Israel. Oder du sagst, Herr, ich segne unsere Politiker. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht können wir uns einfach eins machen als Gemeinde und hier das wirklich machen, was der Herr sagt. Wer Israel segnet, der ist gesegnet. Das Heil kommt aus diesem Volk. Jesus selbst. Amen.